Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 20. Januar.
Wir müssen jetzt handeln und das hat mich jedenfalls, aber auch uns alle bei den Beratungen heute bewegt.
Man hört der Bundeskanzlerin abends um kurz vor 10 deutlich an, dass es keine einfache Sitzung war mit den 16 Länderchefs und Chefinnen. Ein paar Wissenschaftler waren auch dabei. Fast 8 Stunden hat diese Runde um die neuen Corona-Regeln gerungen. Naja, Corona geht auf die Atemwege, das ist die offizielle Fassung. Aber Corona geht eben auch auf die Nerven, uns allen und den handelnden Politikern natürlich auch. Die Infektionszahlen gehen zwar deutlich nach unten, aber nicht so deutlich, dass Grund zur guten Laune bestünde. 900 Tote pro Tag sind exakt 900 Tote zu viel. Und dann gibt es ja noch diese Virusmutante, die uns Sorgen macht. Was bedeutet das Ganze jetzt nach dieser Sitzung? Erstens, die Lockdown-Republik geht in die Verlängerung erstmal bis zum 14. Februar. Und konkret bedeutet das zweitens, private Zusammenkünfte bleiben auf den eigenen Haushalt und eine weitere, nicht im Haushalt lebende Person beschränkt. Drittens, FFP2-Masken, also diese weißen Hochsicherheitsmasken, die auch die Profis im Krankenhaus tragen. Die werden jetzt Pflicht im Nahverkehr und in den Geschäften, so sie denn geöffnet sind. Diese Masken filtern bis zu 94% der Partikel aus der Luft. Freies Atmen für freie Bürger. Und viertens, das ist besonders hart für Millionen von Eltern und Kindern. Die Schulen bleiben geschlossen. Darum haben die Politiker lange gerungen, man kann auch sagen gezofft, aber das Ergebnis fiel dann doch wie von der Kanzlerin gewünscht aus.
Wir alle wissen, dass es unglaubliche Einschränkungen mit sich bringt für die betroffenen Kinder, für die betroffenen Eltern. Aber es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus sich auch stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als das bei dem bisherigen Virus der Fall ist.
Aber nicht nur die Kinder sollen zu Hause bleiben, sondern auch die arbeitstätigen Eltern, wenn irgend möglich.
Der Minister für Arbeit und Soziales wird eine Verordnung befristet bis zum 15. März erst einmal erlassen, wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten das zulassen.
Eine Portion Zuversicht gab es am Ende doch noch, wenn auch unter Auflagen. Nicht von der Kanzlerin, sondern von Markus Söder aus Bayern.
Ich bin nach wie vor fest überzeugt, dass Corona überwindbar ist. Das Impfen ist die große Hoffnung, kann man ja, und die Langzeitstrategie. Übrigens alle anderen, die über Monate hinweg ständig Empfehlungen gemacht haben, wie man dies und jenes in eine andere Langzeitstrategie münden kann, sind im Grunde genommen gescheitert, im In- wie im Ausland. Die einzige ist das Impfen.
Fazit, da hat der Mann recht und deshalb ist es ja eine gute Nachricht, dass der Impfstoff endlich da ist. Zumindest im Prinzip. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Joe Biden wird in das Amt des Präsidenten eingeführt auf den Stufen von Capitol Hill. Für Sigmar Gabriel, unseren ehemaligen Außenminister, der heute der Vorsitzende der Atlantikbrücke ist, ein Grund mehr, das deutsch-amerikanische Verhältnis neu zu vermessen.
Ich glaube, dass wir mit den Amerikanern zusammenarbeiten können bei all den Fragen, wie wir international Wettbewerbsangebote machen können zu China.
Sophie Schimanski schaut auf die Wirkung der Washingtoner Feierlichkeiten auf die Börse und spricht über die aktuellen Quartalszahlen von Netflix. Außerdem stellen wir ein Computerprogramm vor. Ein Computerprogramm, das behauptet, dass es die persönliche politische Gesinnung am Gesicht erkennen kann. Und wir geben einen Tipp, wie Homeoffice um 96% ökologischer wird. Heute wird der neu gewählte amerikanische Präsident endlich eingeschworen. Nummer 46 ist er in der Geschichte der Vereinigten Staaten. In diesem Joe Biden stecken viele Hoffnungen. Schon Atmosphäre steckt in ihm die Hoffnung, der Gegenentwurf zu sein, zu seinem eher ruppigen Vorgänger, Präsident Nummer 45, Donald J. Trump. Dessen Rede auf den Stufen des Kapitols vor exakt 4 Jahren, die klang so.
From this day forward, It's going to be only America first. America first.
Joe Biden will nun an einigen wirklich entscheidenden Stellen Trumps Entscheidungen rückgängig machen. Er will die USA zum Beispiel zurück ins Pariser Klimaschutzabkommen führen, noch in den nächsten Wochen. Er will eine gesetzliche Krankenversicherung einführen. Und zwar für all jene, die auch nach seiner und Barack Obamas Amtszeit noch immer unversichert geblieben sind. Er will den Mindestlohn in Amerika erhöhen und er will ein wuchtiges Antikrisenpaket starten, das der Börse schon jetzt sehr gut gefällt. Denn die Börse freut sich über das, was sie eine blaue Welle nennt. Blau, weil das die Farbe der Demokraten ist, und Welle, weil man hofft, dass die Kurse von dieser blauen Welle nach oben gespült werden. Der Wall Street Journalist Jay Jacobs erklärt diese blaue Welle so.
Infrastructure has been at the top of Joe Biden's plan since the beginning. He's had a $2 trillion plan that's going to invest in roads, highways, airports, ports, as well as, you know, digital infrastructure and clean tech beyond that.
Aber was bringt uns Deutschen die neue Zeit? Das ist die Frage. Was bedeutet sie für den Westen? Und sollen wir Europäer uns, wie Gerhard Schröder in seinem jüngsten Buch schreibt, von der NATO emanzipieren? Diese Fragen und noch mehr habe ich erörtert mit dem ehemaligen Vizekanzler, Außenminister und SPD-Vorsitzenden, mit Sigmar Gabriel. Einen schönen guten Morgen, Sigmar Gabriel.
Ich grüße Sie, Herr Steingart.
Laschet ist neuer CDU-Chef und Joe Biden wird neuer Präsident, heute eingeschworen. Sehen Sie irgendwo einen gemeinsamen Nenner dieser sehr unterschiedlichen Ereignisse?
Na, zumindest mal persönlich, weil ich beide ein bisschen kenne, würde ich sagen, beide haben viel Humor, das braucht man wahrscheinlich für diese Ämter, aber es zeigt auch, dass in beiden Ländern, man kann wohl sagen, die Mitte gesiegt hat, also sozusagen das Zentrum der Gesellschaft wieder der bestimmende Ort ist und nicht die linken oder rechten Ränder.
Joe Biden und Humor, das müssen Sie uns erklären.
Als ich ihn das erste Mal im Weißen Haus traf, kam er rein und sagte nicht etwa guten Tag oder wie geht's, sondern sagte, na, Vizes Mist, oder? Da war er Vizepräsident und ich Vizekanzler. Und er hat es offensichtlich besser gemacht als ich.
Immerhin hat er es in das höchste Amt geschafft.
Ja.
Und jetzt wird er eingeschworen. Was erwarten Sie? Gibt es eine tatsächliche Erwartung an eine Ära Joe Biden oder ist das eine dritte Amtszeit Barack Obama?
Nein, das wird es ganz sicher nicht sein. Übrigens, das macht schon deutlich, dass er sehr stark auf ein doch ziemlich professionelles und auch öffentlich bekanntes Team setzt. Obama war, wenn man genau hinschaut, Einzelspieler, ein großartiger, sicher. Aber Biden weiß, dass mit einer einzelnen Person diese schwierigen Aufgaben, die er im Land und auch in der Welt vor sich hat, nicht zu leisten sind. Deswegen hat er sich ein ziemlich starkes Team zusammengeholt. Das gilt für die Finanzministerin, die wirklich Heavyweight in der internationalen Politik ist. Das ist mit Tony Blinken ein sehr erfahrener Außenminister und manche andere mehr. Also ich glaube, das wird ein großer Unterschied sein. Und er weiß auch, dass Amerika heute vor noch größeren inneren Spannungen steht, als das bei Obama vermutlich schon der Fall war.
Gerhard Schröder, Sie kennen ihn, hat im Spiegel jetzt gesagt, Trump hat ohnehin nur zerschlagen, was nicht mehr zu retten war. Das heißt, er wollte uns damit sagen, der Altkanzler, das transatlantische Verhältnis, wie wir es kennen, ist vorbei, es ist Geschichte. Ist das so?
Na, es wird jedenfalls kein Zurück in die angeblich guten alten Zeiten geben. Die Wahrheit ist ja, dass zwischen Amerika und Europa und Amerika und Deutschland schon oft Spannungen da waren, auch schwere. Gerd Schröder selbst hat mal eine schwere Spannung aushalten müssen, als er gemeinsam mit Frankreich Nein zum zweiten Irakkrieg gesagt hat, der, wie sich hinterher herausgestellt hat, in der Tat völkerrechtswidrig war. Also nicht so, dass das immer Honeymoon war.
Und der
also,
uns ein Stück weit Souveränität zurückgebracht hat.
So ist es. Aber es gibt auch andere Beispiele. Wir haben nicht das erste Mal Sanktionen der USA gegen deutsch-russische Gaspipelines. Die ersten Sanktionen gab es, glaube ich, 1962 gegen das Erdgasröhrengeschäft, dann 1980. Also es ist nicht so, dass das immer spannungsfrei war. Aber in der Tat hat Schröder recht, wenn er darauf hinweist, dass natürlich mit dem Wegfall des Eisernen Vorhangs sich die Kräfteverhältnisse in der Welt völlig verändert haben, insbesondere der Aufstieg Chinas, der ohne die Globalisierung übrigens gar nicht möglich gewesen wäre. Letztlich ist der heutige Gegner der USA, der Wettbewerber der USA, groß geworden durch die USA. Und das hat auch Folgen für Europa. Ich habe mit dem Buch von Gerd Schröder nicht in der Beschreibung der veränderten Weltschwierigkeiten, sondern mit seinem Begriff des Westens.
Warum? Was unterscheidet Ihren Begriff vom Westen mit seinem?
Er benutzt den Begriff Westen, ich will nicht sagen geografisch, aber mindestens mal mit Blick auf die NATO als Militärbündnis. Ich fand dagegen immer Heinrich August Winkler richtig, der in dem Begriff Westen einen normativen Begriff gesehen hat, der keine geografische Bezeichnung war, sondern die Idee von Freiheit, von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie, von Menschenrechten mit zwei Ereignissen beginnend zusammengebracht hat, die Französische Revolution und die amerikanische Revolution, und daraus eben ein bestimmtes Bild vom Menschen entstanden ist, das nichts Typisches ist für Westeuropa oder Nordamerika, sondern von dem wir eigentlich davon ausgehen, dass jeder Mensch frei geboren ist und dass diese Idee von Freiheit und Demokratie, die würde ich nicht sozusagen herunter definieren auf das Niveau der NATO oder transatlantischer Verteidigungsbündnisse oder wie immer man das beschreiben will, sondern das ist eine Idee von Gesellschaft.
Aber eine Idee, die nicht für alle offen stand. Der Westen hat ja schon als Begriff, ich sag mal Kampfbegriff, auch was gegen den Osten gehabt. Russland, und das stört Gerhard Schröder daran, die größte, wenn man geografisch argumentiert, die größte europäische Macht, findet sich in diesem Begriff vom Westen nicht wieder.
Na, erstmal, wenn man ganz genau hinschaut, ist der Begriff des Westens nach 1945 natürlich durch uns Deutsche entstanden, nämlich im Widerstand gegen Hitlerdeutschland. Also erstmal gerade was Europa angeht, die Durchsetzung einer Gemeinschaft demokratischer und freier Staaten die Antwort auf die verheerenden Kriege des 20. Jahrhunderts. Und in der Tat haben die Amerikaner dafür gesorgt, das wollten sie ja erst gar nicht. Eigentlich wollten sie sich raushalten aus Europa und mussten dann im Ersten und im Zweiten Weltkrieg eingreifen. Und in der Tat stand gegenüber nach dem Zweiten Weltkrieg ein Regime unter Stalin, das das Gegenteil von Freiheit und Demokratie im Blick hatte. Aber die Ideen sind ja nicht entstanden im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, sondern eben, darauf weist Winkler hin, viel älter.
Der lange Weg zum Westen. Der
lange Weg und nie widerspruchsfrei. Es ist ja nicht so, dass die amerikanische Verfassung unterschrieben haben, von der Gleichheit aller Menschen gesprochen haben, nicht auch selber Sklavenhalter waren. Und natürlich sind auch die Länder des Westens verwickelt gewesen in Kolonialismus, in Imperialismus, in finsterste Pläne zum Sturz anderer Regierungen. Es ist kein widerspruchsfreier Weg. Und doch ist es so, dass es eben der Unterschied zu den autoritären und diktatorischen Regimen, dass am Ende, jedenfalls in den letzten Jahrzehnten, man kann wahrscheinlich sagen in den letzten 200 Jahren, es eine Zunahme an Demokratie, eine Zunahme an Menschenrechten, eine Zunahme an Liberalität und Freiheit gab und keine Abnahme. Und das mal so eben mit einem Federstrich für gescheitert zu erklären, weil der Gerd Schröder es verwechselt mit dem Militärbündnis oder mit den europäisch-amerikanischen Allianzen, die sind ein Teil,
die er ja gerne auflösen möchte in ihrer heutigen Form und Bedeutung für die Europäer. Er sagt, wir müssen selbst zu einer Invasionskraft werden können, wir müssen uns selbst verteidigen können, innerhalb der NATO zwar, aber naja, er betont, der Gegenbegriff zum Westen ist für ihn Europa.
Ja, das an sich ist ja der Kern des eigentlichen Widerspruchs des Buches. Wenn die Französische Revolution der Ursprung der universellen und normativen Idee des Westens war, kann Europa nicht der Gegenbegriff sein. Er sagt aber in der Tat etwas, was ja auch richtig ist, dass die Amerikaner ihre Rolle gegenüber Europa und insbesondere gegenüber den Nachbarregionen Europas in Nordafrika, im Mittelmeerraum, in Arabien, die wird Amerika nicht mehr wahrnehmen. Und zwar egal, wer Präsident, das hat auch nicht mit Donald Trump begonnen, sondern Obama war der Erste, der Amerika als pazifische Nation beschrieben hat. Und das liegt einfach an der Veränderung der Gewichte. Europa ist nicht mehr das Zentrum sozusagen der Welt. Die Machtachsen verlaufen nicht mehr durch den Atlantik, sondern durch den Indopazifik.
Der Marshallplan für Demokratie, ein Stichwort des jetzigen Außenministers Heiko Maas, wie fanden Sie das?
Angebote machen zur Zusammenarbeit, ja, dafür sorgen, dass labile Staaten stabilisiert werden, auch.
Er meinte die USA.
Aber die USA, da muss ich mal sagen, ein Land wie wir, die Deutschen, die knietief durchs Blut gegangen sind, damit am Ende uns Ausländer die Demokratie beibringen. Das muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn es einer 250 Jahre alten Demokratie erklären will, wie man ein demokratisches Land bleibt. Das finde ich ein bisschen vollmundig. Zumindest in meiner Generation wissen wir noch, dass wir westlich des Eisernen Vorhangs in Ruhe leben konnten, weil es die Amerikaner gab und weil sie, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dafür gesorgt haben, dass wir weder unter den Nachfolgern von Hitler noch von Stalin leben mussten. Deswegen wäre ich ein bisschen weniger vollmundig.
Überheblich, haben viele gesagt, sei eine solche Bemerkung. Was, Herr Gabriel, haben wir der neuen Administration zu bieten in den Vereinigten Staaten? Warten wir ab, was Joe Biden uns bietet, oder sollte Ihrer Ansicht nach die Bundesrepublik einen Eröffnungsspielzug machen?
Also die Europäische Kommission hat gemeinschaftlich schon vor ein paar Wochen einen, finde ich, ganz guten Vorschlagskatalog vorgelegt. Und es gibt naheliegende Angebote, die wir als Deutsche oder als Europäer den Amerikanern machen können. Es ist offensichtlich, dass die neue Administration ein großes Interesse daran hat, den Klimaschutz wieder voranzubringen. Das mit der Energiepolitik zu verbinden, kann uns übrigens helfen, Konflikte wie um die Nord Stream Pipeline wenigstens zu relativieren. Wenn Sie 4, 5 große Energieprojekte miteinander haben, zum Beispiel eine Wasserstoffinitiative, was immer man sich vorstellen kann, dann wird vielleicht der eine Konfliktfall weniger wichtig. So hat Ronald Reagan 1981 die Sanktionen aufgehoben gegen das damalige Mannesmann-Röhrengeschäft. Dem waren einfach die anderen Dinge wichtiger. Ronald Reagan, der damals noch gesagt hat, Moskau ist das Reich des Bösen, war zu sowas bereit, weil er einfach eine kluge Güterabwägung gemacht hat. Ich glaube, dass wir mit den Amerikanern zusammenarbeiten können bei all den Fragen, wie wir international Wettbewerbsangebote machen können zu China. Wir jammern alle über die neue Seidenstraßeninitiative und sagen, große geostrategische Idee, die bringt viele Länder in Abhängigkeit. Warum gibt es eigentlich keine Alternative Europas und Amerikas für Zentralasien und Afrika dafür? Warum überlassen wir diese Angebote? Warum muss China die Schnellbahnverbindung von Belgrad nach Budapest finanzieren? Also es muss ja möglich sein, dass wir sowas alleine können und auch in anderen Ländern in den Wettbewerb eintreten. Und ich glaube, dass wir große Chancen haben, mit der jetzigen Administration über die Reformierung wichtiger internationaler Institutionen zu reden, wie der Weltbank, wie der Weltgesundheitsorganisation, wie der Welthandelsorganisation. Ich glaube, wir haben jetzt eine Chance, einen Präsidenten wieder im Amt zu haben, der weiß, dass am Ende dieses Spiel jeder gegen jeden auch nicht im nationalen Interesse der USA ist.
Wir nicht genau wissen am heutigen Tag, am heutigen Morgen, ob dieser Präsident nicht sehr abgelenkt sein wird durch die Polarisierung im Inneren und ob er überhaupt eine außenpolitische Ära begründen kann oder ob er das Land nicht im Inneren heilen muss und all seine Arbeitskraft in diesen Vorgang womöglich gesteckt werden muss.
Das ist wirklich wahr, was uns nicht der Aufgabe entbindet, Angebote zu machen. Aber Sie haben völlig recht. Joe Bidens Möglichkeiten in der Außenpolitik werden begrenzt sein. Erstens dadurch, dass er keine 2/3 Mehrheit im Senat hat. Das muss man wissen. Wichtige außenpolitische Verträge wie der Klimaschutzvertrag oder das Iran-Abkommen werden völkerrechtlich erst verbindlich, wenn der Senat mit einer 2/3 Mehrheit zugestimmt hat. Das hat er schon unter Obama nicht gemacht. Deswegen wurden diese Verträge alle per Executive Order des Präsidenten in Kraft gesetzt und von Donald Trump außer Kraft gesetzt. Zweitens, ich glaube, wir werden nicht erleben, dass Amerika eintritt in neue große Freihandelsabkommen. Buy American nach der Pandemie wird eher vorherrschend sein und die Demokraten sind protektionistischer als die Republikaner. Und drittens, die Kraft des Präsidenten wird sehr absorbiert sein für die Überwindung oder mindestens den Versuch, die innere Spaltung zu überwinden. Dazu zählt ja auch, dass er eine linke Partei an seiner Seite hat, die mehr fordern wird.
Das kennen Sie?
Das kenne ich, ja. Die mehr fordern wird, als er tun kann, wenn er versöhnen will.
Und die Mitte nicht verlieren will.
Ja, das ist das eine, aber auch wenn er es wirklich ernst meint, das glaube ich, tut er, Angebote an die Republikaner zu machen, sich abzuwenden von diesem radikalen Kurs der gesellschaftlichen Spaltung oder ob sie sagen, à l'allant ist für uns und für das Land viel interessanter, sozusagen wieder eine Mitte-konservative Partei zu werden und uns zu kümmern um die vielen Lateinamerikaner, die Afroamerikaner, die asiatischen Amerikaner, bei denen es auch viele Konservative gibt und die in den nächsten Jahren die Mehrheit der Amerikaner bilden werden.
Ich bedanke mich, Sigmar Gabriel, für dieses Gespräch.
Gerne.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Gestern Abend hat unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski schon in ihrem eigenen Podcast im Wall Street Daily auf thepioneer.de über die Erwartungen an die Quartalszahlen von Netflix gesprochen. Und heute Nacht wurden sie endlich veröffentlicht. Einen schönen guten Morgen, Sophie. Lass uns doch darüber zunächst mal sprechen.
Gerne, guten Morgen.
Die ganze Welt, Sophie, schaut ja gezwungenermaßen derzeit Netflix, jedenfalls mehr als vorher. Schlechte Ergebnisse würden einen da ja sehr wundern. Aber dieses Wachstum bei Netflix kann andererseits ja auch nicht ewig anhalten, oder?
Nein, und es ist auch die Hauptfrage, die Anleger sich selbst und dem Unternehmen natürlich gestellt haben. Und wir haben in 2020 gesehen, dass das Abonnentenwachstum schon abgekühlt ist im zweiten und dritten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal. Und doch haben sie gestern Abend alle Schätzungen blass aussehen lassen, also die eigenen und auch die der Analysten. Festhalten, sie haben 8,5 Millionen zahlende Abonnenten gewinnen können, deutlich mehr als die 6 Millionen etwa, die sie selbst und Analysten erwartet hatten, plus minus. Insgesamt haben sie damit inzwischen die 200-Millionen-Marke geknackt. Und nur mal, um das ins rechte Licht zu rücken, sie haben die Preise erhöht gleichzeitig und sie hatten zunehmend neue Konkurrenz. Also diese Ergebnisse sind wirklich erstaunlich gut gewesen. Sie rechnen nun mit einem positiven Cashflow. Sie würden also keine externe Finanzierung mehr benötigen, haben sie gesagt, und Dividenden an Anleger in Erwägung ziehen. Und sie planen offenbar Aktienrückkäufe. Aber der Großteil des Geldes, der wird in neuen Content gesteckt, damit sie wieder neue Abonnenten anziehen können. Die Netflix-Aktien sind nachbörslich um 10% gestiegen.
Und dann lass uns doch noch über den großen Tag von Biden und Harris sprechen, die Amtseinführung in Washington. Wie schaut die Wall Street auf dieses politische Ereignis? Was erhofft man sich?
Sehr freudig und auch ungeduldig. Sie können es nicht abwarten, dass Ruhe einkehrt und Stabilität. Die Aktienkurse haben Bände gesprochen. Die waren den ganzen Tag im positiven Bereich, ganz deutlich. Und die Renditen auf Anleihen sind gefallen, weil eben die sicheren Häfen gar nicht mehr so angesteuert werden mussten. So war das Gefühl.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Naja, dass der Wechsel ins Homeoffice doch so viel Energie verbraucht. Seit März vergangenen Jahres hat die weltweite Nutzung des Internets um bis zu 20% zugenommen. Das ergab eine aktuelle Studie der Yale-Universität. Zu Hause macht es eben Zoom.
Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht, und es hat Zoom gemacht.
Und die großen Server der Welt in den USA und in China laufen regelrecht heiß. Rechnet man das Ganze auf den weltweiten CO2-Ausstoß hoch, dann wurde wegen Corona bis jetzt umgerechnet ein Waldgebiet so groß wie Syrien durch die Klimabilanz der Rechenzentren verbrannt, durch den Schornstein gejagt sozusagen. Das zumindest behauptet diese Studie. Dabei ist es doch ganz einfach, seinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Einfach die Kamera bei der nächsten Videokonferenz ausschalten. Damit wird, sagt die Studie, 96% weniger Energie verbraucht. Naja, und die übrigen 4% holt man auch noch rein, zum Beispiel, indem man Empfangsprobleme bei den Kollegen vortäuscht und ein kleines Nickerchen macht. Draußen an die Tür hängt man dann das umweltfreundlichste aller Schilder. Bitte nicht stören.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die künstliche Intelligenz behauptet, sie könne die politische Gesinnung von Menschen am Gesicht erkennen. Der Algorithmus liest so die Behauptung in unseren Furchen, Falten, Mundwinkeln, ob wir eher links oder eher rechts gestimmt sind. Das behauptet der Stanford-Forscher Michal Kosinski. Und er beschreibt diesen Vorgang des Gesichterlesens durch die künstliche Intelligenz in der Fachzeitschrift Nature. Dazu hat er ein Bildanalyse-Tool mit Internetfotos von über 1 Million Menschen aus den USA, aus Kanada und aus Großbritannien gefüttert. Und das Ganze dann mit Informationen zu deren politischen Einstellung angereichert. Und nun glaubt er oder glaubt der Computer, Gemeinsamkeiten, also Muster, erkannt zu haben. Und mit einer Sicherheit von 73% will diese künstliche Intelligenz vorhersagen, ob jemand liberal ist oder konservativ, rechts oder links, alleine durch das Gesicht.
Liberale neigen dazu, direkter an die Kamera zu schauen, drücken eher Überraschung und seltener Abscheu aus.
Naja, früher war alles einfacher. Wer Kurzhaarfrisur trug und Volkslieder schmetterte, war tendenziell eher rechts.
Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich, bin auch ich. Schwarzbraun muss mein Mädel sein, gerade so wie ich.
Und wer links war, trug lange Haare und hörte auf jeden Fall die Hippie-Musik. Irgendwo dazwischen tauchten die Popper auf. Und auch heute noch kann man, vielleicht weniger über die Haare als über die Musik, ausdrücken, wer man ist oder wer man sein möchte. Joe Biden zum Beispiel hat diesen Mann aus dem Volk für heute Abend auf die Bühne in Washington gebeten. Der Vater? Taxifahrer und Gefängniswärter. Die Mutter? Sekretärin. Sein Hometown? Irgendwo in New Jersey. Wir feiern schon mal vor mit Bruce Springsteen.
Running with a dime in my hand to the bus stop to pick up a paper from my old man.
Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsfrohen Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Stop to pick up a paper from my old man. Sit on his lap, that big old Buick, steer as we drove through town. Tassel my hair, say something, good look around. This is your hometown. This is your. Your hometown. This is your hometown. In 65, tension was running high at my school. There was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars at a light. Saturday night, in the backseat there was a gun. Words are past, shotgun blast, troubled times they come. In my hometown, in my hometown, in my hometown, in my. Now Main Street's whitewashed windows and vacant stores. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Foreman says these jobs are going, boys, and they ain't. Your hometown, your hometown, your hometown, your hometown. Last night me and Kay, we laid in bed, talking about getting out, packing up. Bye-bye.